Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Die Corona-Pandemie hat uns allen viel Zeit zu Hause beschert. Homeoffice, Lockdown, Quarantäne. Neben diesen großen Einschränkungen taten sich plötzlich ganz neue Problemfelder auf. Restaurants geschlossen, Kantinen geschlossen, Fastfood-Läden und Pommesbuden ebenso. Man muss sich ernähren, tja, aber wie, wenn man für gewöhnlich nicht gern kocht oder etwa gar nicht weiß, wie das geht? In dieser Zeit fing unser heutiger Gast an, gute Ideen zu entwickeln. Das heißt, er hat immer gute Ideen. Und gerade für diese Menschen, die trotzdem gern und gut essen. Er ist der gelernte Koch, Sommelier und Chef des Traettori Verlags in Wiesbaden, Ralf Frenzel. Guten Abend, Herr Frenzel. Wie schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, herzlichen Dank für die tolle Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute Ihr Gast bin.
Um das gute Essen ging es Ihnen immer. Um das gute Leben. Man verortet sie ja eher im Bereich der Haute Cuisine, der Sterne-Restaurants und des edlen Weins. Im letzten Jahr haben sie aber eine spezielle Herausforderung erkannt. Da hatten sie eine andere Zielgruppe im Auge.
Ja, das stimmt, aber ich glaube, das ist ein großes Missverständnis. Gutes Essen oder das gute Leben hat was mit einem Qualitätsdenken zu tun und das fängt auch im Einfachen an. Und ich glaube, dass aufgrund meiner Prägung, meiner Ausbildung und des Herkommens man mich natürlich sehr gerne in eine Schublade stecken möchte. Die passt gar nicht, weil ich glaube, ich in der Komplexität als Person viel zu viel Dinge tun kann. Also Spaß beiseite. Mir geht es darum, den Menschen das gute Essen und das gute Trinken nachzubringen, nachvollziehbar zu machen, weil gerade in so einer Situation, die wir jetzt haben und letztes Jahr von heute auf morgen ein Umdenken stattfinden musste, weil viele ja sagen, was mache ich denn, wenn ich zu Hause bin? Wie arbeite ich denn? Wie kriege ich denn mein Leben geführt? Und vor allem muss ich ja mich ernähren. Wie ernähre ich mich? Wie kann ich mich mittags und abends ernähren? Und auf einmal kommt der große Stress, falls man einen Mehrpersonenhaushalt, wie kriege ich denn alle satt? Und was muss ich denn kochen? Und was ist dann die Idee? Und was kann ich tun? Und diese Chance habe ich sofort mit meinem Team ergriffen, weil ich sagte, wir müssen Lösungen anbieten und kommunizieren, weil im Grunde eigentlich das, was wir da kommunizieren, die Aufbereitung langwieriger Erfahrung ist. Und ich glaube, das ist uns auch sehr gut gelungen, weil wir als klassischer Buchverlag Content produzieren. Das heißt nicht, dass wir sofort neue Bücher sofort entwickelt haben, sondern sie haben umgeschaltet, sind in die digitale Welt gegangen und haben dann praktisch aus unserem Kochbuchverlag sofort eine Kochsendung entwickelt. Und die ist auch überraschenderweise sehr gut angekommen. Man hat das verlängert, weil wir eine Kooperation mit einem großen Supermarktplayer bekommen hat, der einfach das für sich in die Kommunikation getragen hat. Und so haben wir jeden Tag in den ganzen Supermärkten in Deutschland fast über eine Million Zuschauer erreicht. Das war eine Riesenzahl. Und es ging einfach um einfache Tricks und Tipps fürs gute Essen. Und das war sehr lustig, weil wir da die ein oder andere Erfahrung gemacht haben, weil die meisten vergessen ja, dass in Deutschland, und das ist eine sehr interessante Zahl, die Durchschnittsküchen 7,5 Quadratmeter haben. Und das bei 99% aller Küchen. Dann fragt sich jeder, Achtung, was kann ich denn überhaupt bevorraten? Wie viel Platz hat denn mein Kühlschrank? Oder was ist denn im Tiefkühlkörper möglich? Oder was ist denn mein Platz in der Küche quasi als Stauraum? Da hat ja jeder auch gemerkt, wenn er sich bevorratet, dass die Kisten und die Tüten da standen. Und dann kam noch das andere Thema, was mache ich mit einem Herd mit 4 Herdplatten, vielleicht ein Backofen, eine Mikrowelle und was kann ich dann immer Variantes, Leckeres und Vielfältiges Neues kochen? Und da haben wir einfach uns zu den einfachen Tricks und Tipps besonnen und das haben wir herrlich, fröhlich und glaube auch sehr kompetent kommuniziert.
Wie haben Sie überhaupt da angefangen? Also haben Sie erstmal überlegt, an welche Zuschauer möchte ich mich richten und wen möchte ich ansprechen und wer hat es besonders nötig?
Also an der Stelle ist es so, dass wenn man mein Lebenswerk oder Lebenswerk klingt blöd, aber wenn man Schaffen sieht, dann ist es so, dass ich immer zwei Dinge im Kopf habe. Einerseits das beste Produkt, die beste Qualität, aber auch immer versucht habe, die Demokratisierung des Essens rüberzubekommen. Also es war ein Grund, warum ich in den 90er Jahren sehr stolz bin, damals Alfred Biolek überreden zu kochen im deutschen Fernsehen. Damit habe ich jemanden überreden können, der sich zu dem Essen bekennt. Also wir reden mal gerade mal, das ist 30 Jahre her, also 94. Also ich will nur mal sagen, das war das Motiv. Und in diesem Brand kam ich ja aus dieser frischen Küche. Und gleichzeitig haben wir uns damals auch mit einer großen Marke zusammengetan, die im Massengeschäft war. Weil wir sagten, wir müssen auch schauen, dass wir eine bezahlbare Küche haben. Also ein Durchschnittseinkommen. Und aus diesen Erfahrungswerten, die wir immer jahrelang erarbeitet haben, haben wir sofort gesagt, Achtung, wir müssen auf das Portemonnaie schauen und wir müssen gucken, dass jemand das auch bezahlen kann. Aber vor allem ist eins dabei, vor allem frische Lebensmittel und vor allem gesunde Lebensmittel sind budgetär wesentlich wenn man genau die Angebote, die der Lebensmittel zur Verfügung stellt, bezahlbarer als man denkt und teilweise viel günstiger zuzubereiten und herzustellen als, Entschuldigung, interessante, aber vielleicht auch gute Convenience-Produkte.
Das ist bestimmt der Fall, aber in der Corona-Zeit konnten die Leute ja nicht jeden Tag irgendwas Frisches einkaufen gehen. Und viele haben auch gar nicht so viel Zeit. Also haben Sie das auch alles in Ihr Kalkül genommen?
Ja, aber schauen Sie, gerade in der Corona-Zeit ist doch etwas, was ganz toll war, dass man auf einmal Zeit hatte. Aber konnte man sich Zeit nehmen. Und das ist doch das, was ich immer gesagt habe. Wenn man sich nicht zu dem eins der schönsten Dinge und wichtigsten Dinge im Leben Zeit nimmt, nämlich außer Atmen, muss man sich gesund ernähren, gut ernähren. Das ist auch nachhaltig. Dann kann man doch gerade die Corona-Zeit für sich nutzen, Lebensmittel zu kaufen, zu verarbeiten und die vielleicht zu konservieren oder zu verlängern und dass man sagt, okay, ich mache hier ein tolles Produkt, das werde ich dann anderen Tags vielleicht wieder verändern oder nächsten Tag wieder in eine andere Form bringen. Also da gibt es auch tolle Beispiele, die das Kochen möglich machen, wo ich aus einem tollen Essen mehrfach tolle Gerichte kreieren kann. Und das ist lecker und das macht Spaß und vor allem ist es unglaublich kommunikativ, weil was machen Sie den ganzen Tag? Vielleicht haben Sie Homeoffice, Sie müssen mit Menschen was reden, auf einmal gibt es ein ganz neues Gespräch, vielleicht lernen Sie ja ihre Frau und ihren Mann ganz neu kennen oder die Familie.
Es gibt ja auch genug Leute, die alleine sind. Mit wem reden die dann?
Tja, das ist eine gute Frage. Das kann ich an einer Stelle nicht immer beantworten. Vielleicht müssen sie zum Telefon greifen und sich mit Freunden oder Nachbarn oder anderen Dingen vernetzen. Ich habe das mitbekommen, dass viele das auch gemacht haben. Sie haben ja das per Telefon und per iPad auch schnell angefangen. Es gab ja auch ganz witzige Initiativen. Man hat ja dann angefangen, auch ein Glas Wein miteinander zu trinken, über diese Art und Weise, was ich sehr lustig fand. Und so hat man auch einen sehr schönen Abend vielleicht miteinander verbringen können oder das Wochenende, dass man sich austauscht.
Ich greife gerade mal vor, wir reden gleich mal über Ihre YouTube-Stücke.
Ja.
Und ich habe viele davon angesehen und es hat mich sehr erfreut, dass Sie das Wort wunderbar so oft gebrauchen. Also Sie sagen zum Beispiel auch die wunderbaren Zwiebeln. Sie schneiden die Zwiebeln, dann sagen Sie die wunderbaren Zwiebeln. Da habe ich gedacht, man könnte sich vielleicht auch mit den wunderbaren Zwiebeln unterhalten.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, man muss mit jedem Lebensmittelprodukt, was man in die Hand nimmt, auseinandersetzen, weil es sind Produkte, die man liebevoll angehen muss. Also es ist ein ganz wichtiger Faktor, weil das spürt und das ist positive Energie. Außerdem ist das Wort wunderbar eines der schönsten Wörter, die es in Deutschland gibt. Überhaupt interessant, dass weltweit jeder sofort weiß, was mit wunderbar gemeint ist.
Und es ist sehr geschickt. Ich habe gedacht, Sie koppeln das Wort wunderbar mit Kochen. Das vergisst man nicht. Also das ist unauslöslich. Kochen ist wunderbar. Dann hat man die wunderbaren Zwiebeln und die wunderbaren Tomaten und es ist alles wunderbar. Ich finde das sehr geschickt.
Es soll Spaß machen, ja, den Menschen. Und ich will eins machen, ich wollte auch die Fallhöhe nehmen. Wissen Sie, die meisten haben ja esskulturell oder im Grunde das Kochen irgendwie verlernt. Sie sind unsicher. Ich kann gleich mal erzählen, das Lustige, was ich fand, wir haben ja auch sehr viel Response bekommen, E-Mail-Anfragen. Es gab eine Sache, da habe ich einen strammen Max gemacht. Also was einfach ein relativ einfaches Gericht ist. Jeder weiß, was ist. Ein gutes Brot, ein bisschen Butterbrot, man geht hin, tut die Gurken vielleicht als Carpaccio aufschneiden, damit das ein schön ausgelegt, das ist der Kniff an der Sache, damit das ein bisschen lecker schmeckt und dann wird der Schinken, gekochten Schinken draufgelegt und macht einfach ein Spiegelei drauf. Das würzt man vorher, das gibt man drauf und wenn man das macht, ist das ein wunderbares, einfaches Gericht, was lecker sein kann. Die interessanteste Frage war, dass jemand, oder es waren mehrere, so ist mir das überhaupt so aufgefallen, dass man mir geschrieben hat, wie es denn einem gelingen würde, das Brot richtig zu streichen. Und dann habe ich nachgesetzt, wie es denn meinte, weil ja ganz einfach die Frage war, man nimmt die Butter aus dem Kühlschrank und streicht es auf dem Graubrot. Und das Graubrot ist zerrissen worden oder kaputt gemacht. Da musste ich so lachen, weil der Mensch oder die Leute nicht wussten, dass man die Butter vielleicht mal 10 Minuten aus dem Kühlschrank rausnimmt und streichfähig werden lässt, bis man es auf das Butterbrot ist. Und dann merken sie einfach, wo unser Problem ist. Wir sind in den einfachsten Dingen nicht mehr gewöhnt, diese Dinge zu kennen und zu können. Und daher kommt die große Frustration und Angst, dass Menschen, die sich mit dem Thema überhaupt nicht mehr beschäftigen, kochen wollen. Und das nächste ist zum Beispiel eine Pfanne auf den Herd legen, was Handwärme ist. Um zu sagen, was ist denn Handwärme über 10 cm Herdplatte? Ich sage, wenn es Handwärme ist, lege ich dann vielleicht etwas Fett rein und lege dann das Gemüse rein und sowas. Also diese Dinge sind sehr verkümmert.
Dieses Basiswissen, das ist nicht vorhanden.
Was man früher wahrscheinlich, wie man so, Entschuldigung, salopp gesagt hat, von der Mutter zum Sohn oder zur Tochter weiterbekommen hat, das ist komplett
Und deswegen haben viele Leute auch Berührungsängste, weil sie dieses Basiswissen gar nicht haben.
Weil sie das Messer nicht in der Hand halten können, weil sie nicht richtig schälen können, weil sie nicht wissen, wie sie das Lebensmittel trennen sollen, etc. etc. Und daher kommt diese große Angst, und die Angst ist eine ganz große Gefahr, weil was will man denn? Man will doch, wenn man was kocht, was Wunderbares, wie ich sage, machen, und man will da auch glänzen, man möchte Spaß haben, man möchte gelobt werden, und das ist doch eine Form, wenn ein gutes Essen gelingt, dann ist doch die Freude super.
Und deswegen ist das prima, wenn Sie das vormachen. Sie haben angefangen mit Veggie Bolognese, die konnte man ohne Fleisch essen, aber auch mit Fleisch, und Sie führen das in ganz kleinen Schritten vor, was sie alles machen, und zack, fertig ist die Bolognese. Sie haben dann weitergemacht. Insgesamt sind es über 40 Videos geworden. Dann ging das nicht mehr weiter.
Ja, nach einer gewissen Zeit haben wir nochmal eine andere Sendeform gewesen. Dann haben wir das gute Grillen entwickelt. Da sind 16 Sendungen mit Grillen gemacht worden im Sommer. Und dann war natürlich dann auch das Thema, weil es sehr erfolgreich schwierig, weil wir natürlich auch eine budgetäre Unterstützung brauchten. Und unser Partner hat in dieser Zeit das komplett für 3 bis 4 Monate finanziert. Aber damals hat ja niemand gedacht, dass diese Pandemie oder das Ganze, was kommt, länger läuft. Jeder dachte ja, letztes Jahr im März, mein Gott, das ist 2 Monate und dann schauen wir mal, was los ist. Und dann haben die Probleme sich ganz anders da verschoben gehabt, dass man auf andere Schwerpunkte geachtet hat. Und das habe ich natürlich als sehr schade empfunden, weil ich glaubte, dass man noch mehr da tun musste und tun kann. Und das sieht man ja auch jetzt in der Zeit, dass wenn man da nachhaltiger dran arbeiten würde, würde das auch vielleicht in die Zukunft vielen helfen können.
Sie wollen aber nicht weitermachen.
Doch, ja klar, aber man muss ja Kooperationspartner finden, weil es ja immer eine große Investition ist. Weil das ist ja das Einzige, was ein Verlag macht. Also Verlag heißt, kommt ja vom Vorlegen. Und sie müssen ja schauen, was sie alles vorlegen können. Und da wir im Gegensatz zu anderen Verlagen letztes Jahr mit dem ganzen Teams umgeschaltet haben, wo andere gesagt haben, okay, der Buchhandel macht zu, das Geschäft wird schwieriger, haben wir ganz anders agiert. Wir haben doppelt so viele Bücher entwickelt. Also ganz andere Segmente aufgetan, um einfach dort Geschäft zu entwickeln, damit eine positive Situation für unsere Mitarbeiter war, dass es geht weiter.
Ein Titel, der demnächst erscheint, heißt Einfach kochen. Und dann noch ein anderer, der heißt Schnelle Küche. Und sind das genau die Bücher, auf die sicher viele gewartet haben, die aufwendige und zeitintensive Rezepte eher meiden. Einfach und trotzdem toll, ja?
Ja, und das muss man auch mal an dieser Stelle klar sagen, wie ich damals, ich habe es erwähnt, mit Biolek die Sendung Alfredissimo konzipiert habe und die ersten Bücher auch gemacht habe, ist uns das aufgefallen, dass 80% aller Rezepte fehlerhaft sind. Das ist bei Kochrezepten bedingt, weil sie können mit den Komponenten des Kochrezepts einigermaßen immer was Gutes zaubern. Bei Backgerichten geht es gar nicht. Da kommt natürlich immer schnell auch viele, die sagen, ich koche schnell einfach und ich koche pragmatisch, aber wenn Sie dann die Zutatenliste sehen, also wenn dann, wir versuchen immer nur 5 bis 7 Zutaten maximal zu lassen und woanders sind so 30 Komponenten dabei, und es ist natürlich auch frustrierend, weil Sie dann eher zu einem Großhandelsmarkt gehen müssen, weil Sie alle Gewürze und alle Zutaten kaufen müssen und dann am Schluss, wenn Sie es einmal verwenden, nicht wissen, was Sie dann mit tun sollen, versuchen wir das einfach wirklich aus der wirklich, ich sage Amateurdenker, also wirklich des Verbrauchers, also früher hätte ich gesagt Hausfrauen, muss man immer sehr vorsichtig, Hausfrauenküche klingt gleich, der denkt halt wieder in Klischees, überhaupt nicht gemeint, wir können auch Hausmänner denken, einfach gut, schnell zu kochen, weil der Zeitaufwand ist für viele immer die Frustration, weil man möchte ja innerhalb von einer halben Stunde, dreiviertel Stunde was Gutes zu essen haben, das muss man bedenken und es muss einfach was schmecken, wissen, wenn es nicht schmeckt, gewinnen sie ihre Familie nicht für sich. Und darum geht es ja. Und das andere muss natürlich sein, es muss einfach auch wieder was hermachen und es muss Spaß machen. Und ich komme wieder auf das Thema, einfach ein wunderbares Gericht. Und dann machen sie Menschen glücklich.
Dass einfache Speisen die größten Genüsse erzeugen, lassen wir uns jetzt mal erklären. Von Herbert Grönemeyer. Hier ist Radio Rheinwelle mit der Blauen Stunde und unserem Gast Ralf Frenzel, der sich jetzt mal bekennen muss. Wie halten Sie es mit der Currywurst?
Ja, die liebe ich, wenn sie gut ist. Wie alle Dinge, die einfach gut sind, hervorragend gemacht sind, habe ich einen großen Spaß an einer guten Wurst. Selbstverständlich. Tolles Gericht. Ja.
Herr Frenzel, wir möchten jetzt gern etwas von Ihrem Leben und Ihrer beeindruckenden Karriere erfahren. Mhm. Und fangen erst mal klein an. Was haben Sie denn als Kind am liebsten gegessen?
Ja, das war dauerhaft immer so Jägerschnitzel. Das war einfach kontinuierlich. Man konnte mich gar nichts anderes servieren als Jägerschnitzel. Wenn was gab, Jägerschnitzel. Ich war so redundant bis zu meinem 15. Lebensjahr oder 14. Lebensjahr. Das war Wahnsinn. Das war eindimensional. Also wenn was gab, Jägerschnitzel. Also ich gehe davon mal aus, wenn man sagt, wenn man mal in eine lokale Kneipe ging. Natürlich habe ich das gegessen, was meine Mutter mir serviert hat. Und das war eine sehr anständige, einfache, ländliche Küche. Da gab es ganz tolle Gerichte. Bei uns, weil ich um den Hund zurückkomme, so Kartoffelkrumbier untereinander. Oder natürlich gab es freitags die Fischstäbchen. Oder donnerstags gab es klassisch den Spinat mit Spiegelei. Und es gab das ein oder andere wunderbar. Also es war eine tolle Küche. Aber wenn man mich gefragt hätte, immer Jägerschnitzel.
Hat Ihre Mutter auch Jägerschnitzel gemacht für Sie?
Nee, weniger. Das hat sie nicht so gern gemacht. Es war auch natürlich auch preislich, aufwandsmäßig zu viel. Es war für mich irgendwie so, ich gehe jetzt in ein Restaurant und da gibt es was ganz Besonderes. Und das war ganz toll. Und da kam natürlich noch die Pommes frites dazu. Das war natürlich einmalig. Ja.
Wann hat denn Ihr Interesse für die gute Küche begonnen? Also Sie haben immer gerne gegessen, nehme ich mal an. Und vor allen Dingen Jägerschnitzel, haben wir gehört. Aber dass Sie das Gefühl hatten, damit möchte ich mich mal näher beschäftigen. War das schon in der Kindheit?
Ja, es kam, wie ich 12, 13 Jahre wurde. Meine Mutter hat sich scheiden lassen, bin dann in einen Gastronomiebetrieb gekommen, ein kleines, ganz kleines Wirtshaus und habe dann Zugriff auf Jägerschnitzel gehabt. Das war natürlich erstmal Wahnsinn, aber da gab es was anderes und dann kam noch dazu, dass wir am Anfang in der Nähe von der Nahe lebten und wo Gastronomieskinder auch ab und zu mal aushelfen mussten, um bei Weinproben Wein einzuschenken. Und diese Kombination von Aromatik, die also vom über Wein kam und Essen, die hat mich schon fasziniert. Und das entschied, darum habe ich mich auch entschieden, mit 15 Koch zu werden und habe gesagt, okay, die Konsequenz muss sein, wenn ich koche, muss ich auch alles essen. Weil wenn ich nicht alles esse oder nicht verstehe, dann kann ich auch nicht gut kochen. Und damit habe ich mich auch überwunden, alles, was es gab, zu probieren. Konsequent. Und das war natürlich schwierig, weil können Sie sich vorstellen, wenn Sie mal dann verschiedene Käse probiert haben, die Sie vorher noch gar nicht kannten und Sie beschäftigen sich damit, ist das eine ganz fremde Welt. Und das ist eine faszinierende Welt, weil durch die Aromatik und durch die das, was Sie da erfassen, natürlich merken, da ist was ganz Faszinierendes. Und das ist auch schon die erste Prägung gewesen, weil wie ich dann die Kochlehre kam und ich versuchte, die Fragen zu stellen, die mir natürlich keiner beantwortet hat, weil damals man nicht solche Fragen überhaupt gestellt hat, weil man überhaupt keine Veranlassung hatte, diese Fragen zu beantworten, weil das war immer so, wir haben es immer so gemacht. Deshalb machen wir das so weiter.
Welche Fragen waren das denn?
Ja, warum mache ich denn jetzt diese Soßenansatz so oder warum gehe ich denn hin, tue diese Komponenten zusammenführen? Da hat man gesagt, Ruhe, so wird es gemacht, durchziehen und durchkochen. Und das hat mich sehr frustriert, weil es dafür keine Erklärung gab. Es gab auch keine Sprache. Also es gab ja zwar ein Buch, das hieß Der junge Koch und es gab dann ein anderes Buch, das heißt der junge Pauli aus der Schweiz, die ich Gott sei Dank in der Hand hatte, aber es gab keine wirkliche Bildung und es gibt bis heute noch keine Universität in der Gastronomie, die substanziell sich mit diesem Thema beschäftigt und das ist das große Problem hier in Deutschland, dass wir da nicht in dieser Zeit konsequenter weitergearbeitet haben.
Sie wollten dann also nicht Koch werden?
Nee, ich wollte Koch bleiben, nur ich konnte mir es nicht leisten. Ich wollte ja, bin Koch geworden, habe die Kochlehre gemacht, wollte dann in einem 2- oder 3-Sterne-Restaurant Koch machen. Das war damals so, Sie müssen sich vorstellen, ob ich in München oder Hamburg mich beworben hatte oder auch hier. Da hast du als Kommi 1.000 Euro brutto verdient und das waren dann etwa umgerechnet 550 D-Mark und dann musste dein Zimmer bezahlen und Kosten Logie irgendwie, dann ging das einigermaßen, aber wie ich dann, witzigerweise, ich kann das ja heute erzählen, in einem 2-Sterne-Restaurant in Oberbergen gelandet bin und der mir dieses Gehalt geboten hat, hat er einfach folgende Rechnung gemacht, müssen Sie sich vorstellen, 6 Tage arbeiten von morgens von 8 bis abends um 12, einen Tag frei und dann kriegst du dann so eine Rechnung vorgemacht, 1050 Euro brutto, sind ja 480 minus Kosten Logie, dann hatte ich 50 D-Mark in der Hand und dann habe ich einfach die Kullertränen gehabt, davon kann ich nicht leben. Und dann musste ich schauen, dass ich aus dieser Saison raus bin und habe dann überlegt, okay, wenn ich so Kellner mache oder Restaurantfachmann, dann kann ich einigermaßen vielleicht mit dem Trinkgeld nochmal klarkommen, weil den Beruf, den ich machen wollte, kann ich mir selbst nicht bezahlen, weil ich keine Unterstützung hatte, diesen Beruf zu bezahlen, weil die meisten, die in diesen Häusern gearbeitet haben, kamen ja aus Häusern oder Familien, die auch dort die Kinder oder sagen wir, die Jugendlichen unterstützt haben mit finanziellen Mitteln und das war bei mir nicht gegeben. Und dann habe ich konsequent den Kellner gemacht, den Restaurantfachmann, habe mich sofort fokussiert auf Wein. Das habe ich schon auch während der Kochlehre. Ich bin mit 15, 16, 17 sehr stark in die Weingebiete gefahren. Ich bin auch nach Frankreich getrennt, weil ich ein Buch in der Hand hatte mit 15, Frankreichs eine großen Köche. Und das war natürlich faszinierend, diese Bilder zu sehen, weil ich ein visueller Typ war. Paul Bocuse, Alain Chapelle, Trocroix etc. Und die Währung war damals für mich der Daumen. Da bin ich damals von Bad Ems runtergetrennt. Das waren so zwischen 8 bis 12 Stunden. Also wenn hier Kinder zuhören, bitte sofort weghören. Das darf man gar nicht machen. Und das war leider lustig. Und dann bin ich dann natürlich in Burgund bei den wirklich bei den Weingütern vorstellig geworden, weil ich über das meinen Feinschmecker und über das Buch irgendwie gesehen habe, dass die gibt, die müssen relevant sein, und bin auch in diese Restaurants vorstellig geworden. Und habe ich was ganz Lustiges mir einfallen lassen. Mit 16 habe ich mir eine Visitenkarte machen lassen, die hieß Angehender Hotelier, Ralf Renzel. Weil Sie müssen sich ja vorstellen, wenn ein junger Mensch mit 15, 16, 17 dort in Frankreich vor diesen Restaurants steht, angezogen, naja, also nicht so, als ob ich in dieses Restaurant als Gast passen würde, dann musste ich ja irgendwie mich legitimieren. Und das habe ich einfach mit der Visitenkarte gemacht und habe dann ein ganz lustiges französischen Satz auswendig gelernt. Je m'appelle Ralph Renzel, impossible de visite le cave, le restaurant. Und dann waren die irgendwie enthemmt. Ich bin da rumgelaufen, habe mir das angeschaut, habe die Karte gefragt, ob ich die haben darf, oder die Speisekarte. Und dann bin ich wieder zurückgetrennt. Also das war schon eine verrückte Zeit.
Und so haben Sie sich selbst ausgebildet und haben alles über Wein gelernt. Und jetzt kommt Wiesbaden ins Spiel, und zwar das Restaurant Ente vom Lehel. Sie wurden dort der Sommelier, und zwar der jüngste in Deutschland. Wie alt waren Sie denn damals?
Ich war 19, also das war schon großes Glück, und auch weil einfach verrückt. Es war verrückt, dass ich gefragt habe, dass Sie, Herr Wodatz und Frau Wodatz, ein Sommelier suchen für das Restaurant Die Ente. Und Herr Wodatz war verrückt, dass er mich als Sommelier eingestellt hat.
Wie haben denn die Gäste auf Sie reagiert? Hat man Sie für voll genommen?
Ja, das war natürlich spektakulär. Der Herr Wodatz war natürlich ein geschickter Marketingmann und sagte natürlich, wenn ich habe, dass ich den jüngsten Sommelier in Deutschland habe, dann ist das natürlich ein medialer Aufschlag. Natürlich, da muss man sozusagen als junger Sommelier in der Ende, an den ersten Tagen, muss man natürlich sehr geschickt agieren. Und ich war klug genug, mir natürlich die Weinkarte komplett auswendig zu lernen. Ich wusste natürlich jeden Wein, den gab. Und dann bin ich natürlich hingegangen, habe am Anfang nur konsequente Weine verkauft. Also ich habe mich, werde ich nie vergessen, immer Langwert von Simmern, das war einer der führenden Weingüter in Deutschland, die es leider heute nicht mehr gibt, in Hattenheimer Nussbrunnen verkauft, Riesling, Spätlese, Trocken. Und der zweite Weißwein in dem Menü von diesen 6 bis 8 Gängen war ein Merceau Mechervaux, ein ganz toller Weißwein. Und dann habe ich einen roten Burgunder oder ein Bordeaux empfohlen. Das eine war Pernod Vergelès, das andere war Chateau Giscourt. Und Herr Wodatz ist dann nach 3 Wochen gekommen und sagte: Sag mal, wir haben hier 15 Tische, aber du verkaufst 90% immer die gleichen Weine. Wie geht denn das euch? Ganz einfach, Herr Wodatz. Wissen Sie, wenn Sie so frech sind, mich hinzustellen, dass ich mit der Karte zu einem Gast gehe, wird der Gast, weil er mich anguckt, nicht in Frage stellen. Und da ich auch sehr geschickt war, dass ich die Weine damals über 50 D-Mark empfohlen habe und keine Rotweine über 100, haben die das immer gut gefunden. Und wenn ein Gast mehr ausgeben wollte, da hat er natürlich auch erkenntlich gezeigt, der Motto, Achtung, ich würde auch was anderes trinken. Und dann habe ich gesagt, was hätten Sie denn gerne? Und dann bin ich mit dem über den Finger wie Weinkarte, so, das passen wir, und dann ging es los. Das war natürlich am Anfang nur die ersten 3 Monate, danach ging es natürlich anders, das ist Sache, weil natürlich auch die Medien sehr schnell auf mich aufmerksam geworden sind, und durch das Talent meiner sensorischen Wahrnehmung und vor allem Geschmacksgedächtnis und vor allem über das Wissen, was es an guten Weinen gab, durch meine Reise aus Frankreich. Vor allem dadurch, weil ich ja die Weinkarten dieser ganzen Restaurants mit dabei hatte, hatte ich ja damals eine Blaupause, die hatte ja keiner, konnte ich ganz gezielt Weineinkauf und Weinbeschreibung entwickeln, die es damals in Deutschland so noch nicht gab.
Herr Frenzel, Sie können so schön erzählen. Wenn wir jetzt weitermachen würden, ich habe gesagt, Ihre beeindruckende Vita, ja. Dann kommt mein Kollege und will zur nächsten Sendung kommen. Da wären wir nicht fertig, weil wir noch andere Punkte haben. Sagen Sie bitte, was möchten Sie unbedingt erwähnen, was sehr wichtig ist für Ihren Lebenslauf, für Ihre Biografie? Also Biolek, das haben wir schon gehört.
Also es gibt so 2, 3 Bemerkungen. Also Raymond Levasseur, einer der damals wichtigsten Journalisten, hat einen großen Bericht über den Mozart des Weines geschrieben. Und das war damals in dem legendären Playboy, muss man sagen, hatte ich mehrere Seiten. Und hat mich gefragt, was würde denn irgendwann mal wichtig sein, wenn man über mich sprechen würde. Sag ich, ach, du, wissen Sie was, wenn man bekannt wird in 30, 40 Jahren, da gab es einen jungen Sommelier in Wiesbaden, der hat was bewirkt. Wir wissen zwar nicht mehr, wie er hieß, aber der hat was gekonnt. Dann wäre das ein ganz guter Ansatz. Und so war es auch später als Weinhändler oder auch als Verleger oder sonst was. Ich möchte mich als Person gar nicht so wichtig nehmen, sondern dass man weiß, dass jemand sich um den guten Geschmack oder um das gute Essen aufrichtig kümmert.
Sie haben ja ganz viele verschiedene Dinge gemacht, Berufe, viele Firmen gegründet, viele Unternehmen. Auf die können wir jetzt leider nicht eingehen. Sie haben aber dann 2004, glaube ich, Ihren Verlag gegründet.
Ja.
Und Seit 2004 haben Sie also diesen Verlag Trattori und das sieht so aus, als ob Sie mit dieser Arbeit zufrieden und glücklich wären, weil sie Ihnen alle Freiheiten und kreative Möglichkeiten gibt. Ist ja, das
total,
richtig?
Total, weil durch den Verlag könnten wir natürlich auch, oder wir, also ich sage immer Team, wir, ich habe tolle Mitarbeiter, tolle Leute, die bei uns arbeiten, können wir natürlich dieses Thema Kulinaristik von der Massen, Ebene, also von der Massenverpflegung oder Einstieg bis in der Spitze komplett publizistisch veröffentlichen und wahnsinnig viele Akzente setzen, die wahrscheinlich andere Verlage gar nicht für sich erkannt hatten oder auch für sich sehen. Und dadurch haben wir etwas geschaffen, was einzig ist, dass wir als Buchmanufaktur im kulinarischen Bereich interessanterweise außerhalb Deutschlands bekannter und berühmter sind, weil wir sehr viele tolle Werke gemacht haben, die auch heute noch zeitlos in der Diskussion stehen. Und das ist doch toll, dass wir natürlich auch vom Brot- und Buttergeschäft leben, dass wir auch Bücher verkaufen wie Biolek die oder Enid in der Maiklöckchen oder auch Das gute Leben. Also das sind natürlich Bücher mit ganz anderen Auflagen. Das brauchen wir auch. Aber das Besondere ist, diesen Hybrid zu haben. Also dass man tolle Themen empfasst, ob das Trüttelbuch ist oder das Geschmacksschule oder molekulares Kochen oder Parfum der Küche oder auch die anderen Dinge, die ich gerade erwähnt habe. Und das macht uns eine große Freude und sind sehr stolz, dass mit mir uns auch eine große Unabhängigkeit hat. Weil es ist ein ganz entscheidender, wichtig für eine Haltung.
Herr Frenzel, Sie haben nicht nur viele Ideen, sondern auch Anliegen. Geschmacksbildung gehört dazu. Gleich erfahren wir Näheres von Ihnen, gleich nach dieser Musikeinlage, die uns an freudvollere Zeiten erinnert. Frank Sinatra besingt Days of Wine and Roses. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und bei uns geht es jetzt um Geschmacksbildung, die unserem heutigen Gast Ralf Frenzel am Herzen liegt. Was tun Sie in dieser Hinsicht, um Geschmack zu bilden?
Ja, also vielleicht kann man nur sagen, provozieren alleine reicht nicht. Ja? Also man muss Verantwortung übernehmen und das tun wir, indem wir, glaube ich, erstmal über den Verlag hervorragende Bücher zu diesem Thema publizieren. Auch unsere Magazine tun das. Und ich habe das große Glück, ein Netzwerk von Wissenschaftlern, hervorragenden Journalisten und aus verschiedensten Bereichen zu versammeln, um diese Themen nachhaltig und, ich glaube, sehr intelligent zu positionieren, weil sie müssen Substanz kommunizieren, weil sonst sind sie schlecht in der Blablabla-Ecke. Das ist das eine. Das hört sich natürlich erstmal gut an, aber wie kann man das merken? Also
genau, das hört sich etwas abstrakt an und etwas theoretisch. Ja. Ich hätte das jetzt mal gerne ein bisschen konkreter. Wie fangen Sie denn an, den Geschmack zu bilden?
Gut, da müsste man einfach sagen, wo fangen wir an? Bei unseren Mitarbeitern. Schauen Sie mal ein Beispiel. Wir haben eine Versuchsküche, wir kochen jeden Tag für unsere Mitarbeiter. Wir versuchen, die Rezepte aus unseren Büchern nachzulegen. Wir versuchen, dies zu transportieren. Wenn Sie Mitarbeiter haben, die nicht aus der Kulinaristik kommen, also wir haben ja unterschiedliche Teams, dann fragen wir am Anfang immer, was würden die dann gerne essen? Und dann werden sie sich wundern, wie schnell oft die Nudeln gekocht werden sollen mit Ketchup. Also das ist so eine Währung, die sehr, sehr schnell auf den Tisch ist. Und da bin ich entsetzt und rede auch mit unserem Küchenteams, dass das natürlich nicht wegkommt, weil einer, wenn er das macht, fliegt bei mir, nicht weil ich den Ketchup nicht mag, also ich mag Ketchup auch, aber ich sage, das machen wir einmal und nie wieder, weil jetzt fangen wir an, mal uns mit unserem Essen zu beschäftigen. Und das heißt, die Leute darauf hinzuführen und sich mal bewusst zu machen, was du eigentlich isst. Und damit fängt schon an, dass man nachdenkt. Und wenn man ein bisschen nachdenkt, stimmt was, Geschmack zu machen. Versuch doch mal, das Geschmackinhalt zu haben. Versuch das mal zu genießen, was du hier nimmst. Und das ergibt sich ganz schnell. Und dann sollen Sie mal sehen, wie schnell diese Menschen, die bei uns anfangen, sofort auch das Empathievolle spüren, um Geschmack zu verstehen. Und das versuchen wir natürlich auch wieder zu ihren Familien zu verlängern oder zu den Mitarbeitern, zu den Kollegen und so weiter. Und das im Kleinen, wie ich das in meinem Umfeld angefangen habe, tue ich das auch mit allen anderen Maßnahmen, die wir machen, breiter.
Also das heißt, man muss die Leute nur einmal auf die Spur setzen.
Klar.
Und ihnen klar machen, dass es da verschiedene Geschmäcker gibt, die man schmecken kann.
Ja, man muss halt wissen, welches Leben man führt. Man kann eine Ernährungsaufnahmemaschine sein oder Mensch. Und Mensch hat natürlich mehrere Dinge, die hat auch zum Beispiel was mit Denken zu tun. Und gesundes Essen, gutes Essen ist für mich hier kein Spruch, sondern das haben wir einfach durch unsere Geschichte einfach verlernt. Und das liegt natürlich in den Dingen, die einfach in der Vergangenheit lagen. Also wir können nichts dafür, ich sage jetzt immer, Sache, die immer alle verblüfft sind. Die wenigsten wissen ja, dass zum Beispiel vor 100 Jahren der Deutsche Wein 30% teurer war als der Rest des Weins der Welt. Also wir hatten einen ganz anderen Preispunkt besetzt. Die meisten wissen gar nicht mal, dass es in Wiesbaden mehr Grand Hotels gab in Wiesbaden als der Rest der Welt. Entschuldigung, der Rest der Welt. Ein Herr Ritz ist nach Wiesbaden gekommen, weil er hier ein Hotel sehen wollte, weil hier Zimmer gab mit warmem Wasser und Toiletten. Das kannte man nicht. Und weder in London noch New York noch Paris hatte man die. Aber in Wiesbaden war man so. Also hier gibt es eine riesen Kultur von früher. Und natürlich muss man natürlich die Zeitachsen sehen. Also Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, das war alles hier katastrophal, was gemacht wurde. Aber man hat noch was anderes getan. Man hat eine Esskultur zerstört und auch propagiert sehr stark durch die Nazis, die einfach in einer gewissen Zeit Kommunikation aufgesetzt sind, die es noch unsere Eltern drauf hatten, wo Essen nicht die Bedeutung hat. Man hat einfach nur gegessen. Ich würde ein anderes Wort nehmen, im Hunsrück, das hört sich aber hier überhaupt nicht gut an. Und das Problem war, dass es Tage gab, die am Ersten Weltkrieg Menschen mehr verhungert sind in Deutschland als an der Front gefallen. Das haben die Nazis gewusst. Die haben gesagt, wenn wir wieder einen Krieg führen, der länger dauert, müssen wir Lebensmittel haben, wir müssen sie strecken und müssen überleben. Und damit kam natürlich ein Riesenproblem, Teller leer essen etc. Gibt es tausende Dinge dazu. Und mit der Fresswelle in den 50er Jahren, 60er Jahren wurde es auch nicht besser. Der erste, sagen wir mal, wirkliche Schlag, der in die esskulturelle Neuzeit ist, darum spreche ich immer von dem Neuen Testament, beginnt am 4. Dezember 1971, wo ein Mann in München, ein Herr Eichbauer, ein Restaurant eröffnen wollte, weil er der Stadt München ein Geschenk machen wollte. Er wollte ein Grillrestaurant öffnen und hat einen jungen Koch aus Österreich, der in einem Elsässer Restaurant Heberlin gearbeitet hat, nach München geholt. Das war der berühmte Eckart Witzigmann und hat das Tantris eröffnet. Und Tantris war die erste Sternstunde, wo Essen hier in Deutschland Anfang war, wo es besser wurde. Und diese 3, 4, 5 Restaurants, dazu gehörte natürlich später die Aubergine, da gehörte die Schweizer Stuben und vor allem die Ente in Wiesbaden, waren die Kaderschmitten, die hier in Deutschland der erste Startschuss war, um Essen überhaupt anders zu fassen und kennenzulernen.
Folgerichtig zu dem, was Sie eben gesagt haben, ein ganz wichtiges Thema ist für Sie Ernährungskunde an Schulen.
Ja, selbstverständlich.
Ja, Sie haben einmal Jutta Leimbert von der Buchhandlung Vaternamen zitiert, Bücher sollten zur geistigen Grundernährung gehören. Und genauso gilt es, wenn ich Sie richtig verstanden habe, für die esskulturelle Bildung. Sie konstatieren einen Mangel und haben sich Gedanken dazu gemacht.
Ja, selbstverständlich, weil im Unterricht zur Zeit, wie ich noch zur Schule kam, gab es das noch, Hauswirtschaftsunterricht. Es gab auch noch diese Hauswirtschaftskunde und es gab natürlich auch das Thema der Kultur in einer anderen Form. Das findet heute, soweit ich es gehe, überhaupt nicht mehr statt. Also was da ist, ist eine Katastrophe. Politisch gesehen, aber auch, Entschuldigung, im Vorwurf an die Eltern, es geht nur über das Dreiklang Kinder, Eltern, Lehrer, aber auch Politik, müssen sich mit diesem Thema ganz anders da auseinandersetzen, weil wenn wir eine esskulturelle Bildung bekommen, also Essen mit Menschen, also mit gemeinsam diese Kultur verstehen, dann hat das was zum Leben bejahen zu tun. Und überall, wo Menschen miteinander essen und miteinander diese Kultur austauschen, gibt es ganz andere Prozesse, die hinterlegt sind. Und das ist auch belastbar.
Das ist klar, die Begründung ist klar. Die Frage ist, wie setzt man das um?
Nein,
man
also muss
was
einfach
würden
mal,
Sie denn machen?
Ja, man muss einmal die richtigen Verhältnismäßigkeiten setzen. Man muss erstmal auch dementsprechend die Lehrerschaft dazu ausbilden, dass man das kann. Das Zweite ist, man muss auch für die Ernährung, für die Kinder ein anderes Budget zur Verfügung stellen.
Sie meinen jetzt, wie die Kinder ernährt werden? Also ich war davon ausgegangen, dass Sie es gut fänden, wenn Kochen so eine Art Unterrichtsfach wäre. Oder
das meine ich beides. Kochen beides. Als Unterricht und aber auch in der Praxis, die Kinder besser zu ernähren. Und ich finde das teilweise ein Skandal, dass hier Preispunkte seit 30 Jahren festgelegt sind. Übrigens in der Altersverpflegung ist das nicht so. Ist ein Desaster, was da meiner Meinung nach läuft, weil wir nicht bereit sind, etwas mehr zu investieren. Also nochmal zurück zur Schule als Unterricht, den Kindern Essen und Trinken beizubringen und auch zum Beispiel das ganze Thema, was diese Kultur mit gedeckter Tisch zu tun hat oder Zubereitung, einfache Dinge, gehören für mich genauso wichtig wie die Unterricht zum Beispiel für Musik oder Förderung anderer Dinge. Ich glaube, dass diese ganzen Themen zu wenig angegangen werden. Denn natürlich gibt es Ausnahmen, es gibt die Schulen. Alles klar, habe ich viel gehört, aber in der Regel finde ich das, was ich da gesehen habe und mitbekommen habe, einfach wirklich ganz schwach.
Ja, die Frage ist, wer fühlt sich
berufen?
Berufen, Von wem möchten Sie gehört werden?
Ja, ich möchte nicht gehört werden. Ich muss einfach mal sagen, es muss was getan werden. Es muss einfach mal, da muss einfach mal jetzt mal das Thema angegangen werden, auch gerade jetzt in der Zeit, wo wir jetzt befinden. Wie geht es in Zukunft mit dem Thema weiter? Wie werden die Kinder in dem Sinn, in den Bereichen unterstützt? Welche Form haben Sie? Wir wissen doch, dass Kinder, gerade wenn sie jung sind, ganz andere Synapsen haben, ganz andere empathievolle Dinge haben. Wenn wir denen Geschmack beibringen, dieses gute Essen beibringen und die auch gesunde Ernährung achten, weil sonst haben wir nach dem Gespräch nur Leute, Entschuldigung, dass ich das Klischee reinfalle, Chips und Cola trinkende. Das will doch kein Mensch haben. Aber was tun wir? Wir tun dafür. Also wenn wir die Initiative ergreifen, also alle gleichzeitig, Politik, Elternhaus und auch alle anderen Gremien, dann kann man was bewegen. Aber das muss man wollen. Aber da Essen in Deutschland, und das ist immer derselbe Reflex, der passiert, nicht diesen Stellenwert hat, kommen wir gar nicht auf die Idee, uns damit zu beschäftigen.
Gibt es eigentlich ein Kinderkochbuch in Ihrem Programm?
Ja, gab es. Das witzigerweise, das war ein sehr tolles Projekt, ein Riesenprojekt, was wir aufgemacht haben. Das ist Boss und Palle. Das war die Geschichte um einen Bär, der sich richtig ernähren sollte. Und das ging damals schon sehr früh um das Thema Low Carb. Ja, Low Carb. Aber das Buch war ein mäßiger Erfolg.
Low Carb muss man erklären, was
Low Carb bedeutet, heißt natürlich sehr viel Kohlen.
Kohlenhydrate.
Wenig Kohlenhydrate, weil man braucht eine andere, ich sag jetzt mal, eine körperliche Belastung, um Kohlenhydrate reichlich zu essen. Das ist ein Trend, den wir vor 20 Jahren schon aufgegriffen haben, der heute überall bekannt ist. Und wir waren vielleicht wie immer zu früh mit unserem Thema.
Ein wichtiger Bereich Ihrer Produktion ist das Weinmagazin Fein oder Fine.
Mhm.
Fein.
Alles fein.
Also fein, alles fein. So wie andere Publikationen zum Thema Wein. Das wird sehr viel gelesen und ist etwas für Kenner, zu denen ich nicht gehöre und insofern keine kompetente Gesprächspartnerin für Sie bin. Ich möchte Ihnen aber gern mal eine Kinderfrage stellen, wenn Sie mir das erlauben. Wie man weiß, gibt es sehr teure Weine. Können Sie mir erklären, wie ein sehr teurer Wein im Unterschied zu einem guten, preiswerten schmeckt? Und was macht den Unterschied aus? Ist es der Geschmack oder ist es die Verträglichkeit, dass man nicht so schnell einen schweren Kopf bekommt?
Ja, es ist einfach nicht zu sagen, aber eins gehen Sie mal davon aus, dass ein sehr guter Wein unglaublich besonders ist. Wenn Sie einen tollen Wein probieren und den über Ihre Zunge fließen lassen. Und wenn der Mund ausgehebelt, also ausbreitet und wenn Sie diese unglaubliche Wärme spüren können, die dann in den langen Atmungen und dieses Vibrieren in den Zähnen und den Haarspitzen, wo Sie einfach so ein Glücksgefühl haben, wo Sie einfach sagen, was schmecke ich denn da? Das ist sowas Fantastisches und das merkt jeder und das ist ein ganz interessant. Da merkt man wirklich, dass man eine Top-Qualität hat. Also das ist emotionalisierend. Dann merkt man, das ist was anderes, als ich sonst trinke. Dann merken Sie, dass auch die Qualität einen belastbaren Preis verdient. Und da gibt es leider natürlich in den letzten Jahren viele Dinge, die zu schnell preisig nach oben gegangen sind. Aber das ist mal so, das können wir nicht ändern. Qualität hat ihren Preis, aber ich finde, dass grundsätzlich die einfachen Weine ja schon auch viel besser geworden sind.
Wie viel muss man anlegen, um so ein Gefühl zu haben? Ein Geschmackserlebnis, wie Sie es eben beschrieben haben.
Also da kann man, ich glaube, da müsste man zwischen 50 bis 100 Euro schon mal investieren wollen. Das finde ich einfach eine Zahl, die heute, ja schon, ist Geld. Aber andererseits muss man sagen, was kostet mir eine Karte im Fußballstadion oder für was anderes, wo ich mir ausgeben will. Wenn ich sehe, was im Freizeitbereich für Fahrräder oder anderes Ding gegeben wird, da sind wir schnell ein paar Tausender, wird bezahlt ohne Probleme und für gewisse Sportschuhe auch. Also würde ich mir sagen, ja, warum soll ich mir nicht mal 100 Euro gönnen, um guten Wein zu trinken?
Wer wahrscheinlich noch nie ein Buch aus Frenzels Genussbuch Manufaktur gelesen hat, das sind die Menschen, die jetzt Reinhard May besingt mit seiner heißen Schlacht am kalten Buffet. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und Ralf Frenzel. Ich muss noch eine Frage nachtragen, die ich sehr wichtig finde und auf keinen Fall vergessen möchte. Sie bezeichnen sich selbst und Ihre Mitarbeiter im Verlag als Genusswerker. Was umfasst denn dieser schöne Begriff?
Die Genusswerker, wir wollten einfach eine starke Aussagekraft haben, um Genuss in den Vordermann machen, weil Genuss geht es ja in unserem Thema. Zu genießen ist ja etwas, hart arbeiten, aber Genuss ohne Reue. Genuss soll etwas sein, wo ich mich belohne und Genuss soll auch Spaß machen und wie wir immer am Schluss sagen, wunderbar einem Freude sein, weil ich glaube, diese zwei Komponenten prägen unser Leben. Einerseits die wirklich harte, disziplinierte Arbeit und ich glaube, muss man auch wieder Spaß haben, genießen zu wollen und zu können.
Herr Frenzel, Sie haben schon früh in der Pandemie einen Appell an die Politik gerichtet,
jawohl,
dass der Besuch von Restaurants, Konzerten und Museen zur emotionalen Grundversorgung gehöre und haben später auch die Vernachlässigung der Kultur durch die Politik beklagt. Sind Sie gehört worden?
Ja, es ist eingeschlagen einerseits wie eine Bombe, weil ich natürlich sehr viel Feedback aus verschiedensten Bereichen der Politik mehrerer Parteien gab, auch nicht nur aus Hessen, sondern auch aus dem Bund. Die Frage, wie die Argumentationskette ist. Natürlich bin ich sehr stark in eine Richtung vorgebrochen und habe natürlich etwas getan, um zu provozieren. Sie müssen sich vorstellen, wie 2008 die Weltwirtschaftskrise war, haben Lobbyisten im Automobilbereich relativ schnelle Abwrackprämie organisiert. Und man hat auch schnell letztes Jahr erkannt, dass aus diesem Bereich sehr viele Leute versuchten, dort wieder diese Branche zu unterstützen. Und ich habe gesagt, Freunde, jetzt passt mal auf, jetzt müssen wir mal einen anderen Denkansatz haben, weil die Argumentation der Automobilbranche ist, dass man etwa so 350 Milliarden, glaube ich, in Deutschland repräsentiert. Größter Arbeitgeber etc. etc. ist es nicht, weil der viel größere Arbeitgeber ist nämlich der Handel mit Lebensmitteln, also Handel mit Leben, Verarbeitung mit Lebensmitteln, Gastronomie und natürlich ziehe ich die ganze Kulturszene damit rein, die auch für mich eine ganz große Schnittmenge ist und dann sind wir viermal stärker. Also warum gehen wir nicht hin und sagen, warum gibt es nicht für 2500 Euro eine sogenannte Kulturprämie, die man in der Lohnsteuerkarte dann angeschrieben bekommt, wenn man in einer Kultur, ich sage jetzt mal Genusswerkstatt, also in Theater oder in einem Buchhandel oder in einem Weinhandel oder auch in Gastronomie mit Bedienservice. Man muss auch das Niveau auch ein bisschen definieren, weil ich sehe das jetzt nicht in dem anderen Segment, dass man sagt, jawohl, die werden unterstützt. Und das würde natürlich eine Innovation aufstellen, wenn sie bei 85, 86 Millionen Menschen sowas lostreten würden, dann glauben Sie, was da in Energie freien würden.
Ja, ja, das ist ja ein sehr origineller Vorschlag gewesen. Und?
Ja, klar.
Wie war die Resonanz?
Die Resonanz war natürlich das Thema, dass man sich natürlich aus der Sicht der DEHOGA, vor allem in Berlin, weil ich ja Frau Hackres sehr gut kenne, gesagt habe, bitte Ralf, tu mir einen Gefallen, wir sind froh, dass wir das ein oder andere hinbekommen, das wäre vielleicht zu werkmütig. Ich sage, nein, ihr müsst noch viel konsequenter diese Themen durchsetzen und argumentieren und ihr müsst mit der Politik nach Lösungen dieser Form Anreize schaffen. Ich glaube, durch diese Appelle, die wir gemacht haben, ist natürlich auch, vor allem, weil wir mehreren Menschen die Argumentationskette geliefert haben, auch im Kulturbereich, weil ich zum Beispiel auch mit einer Zeitschrift Rondo kooperiert habe oder anderen, natürlich auch in diesem Segment Argumentationen geliefert haben, die zu Gehör gekommen ist. Und ich glaube, ein kleiner Teil, dass die Gastronomie letztes Jahr in den Medien anders und stärker kommuniziert worden, liegt darin, dass wir denen so ein bisschen Spickzettel geliefert haben. Und ich glaube, das ist eine ganz anständige Arbeit. Es ist auch noch nicht zu Ende gedacht, weil wir müssen jetzt schauen, dass wir wieder von einer kurzen, harten Zeit stehen. Aber wir müssen danach endlich mit loslegen und mal, wie ich auch gesagt habe, einen neuen Marshallplan überlegen, dass nach vorne geht, dass bejaht wird, dass man endlich mal eine positive Energie in eine Richtung geht, dass wir Lösungen haben, dass Perspektiven aufgesetzt. Und das ist das, was mich leider sehr ärgert, auch zurzeit in der Politik, dass sie alle Wahlkampf betreiben, statt zu sagen, Leute, wir müssen uns um das kümmern, was das wichtig ist, unsere Arbeit machen. Und das fehlt an einer Vision. Ich sage nochmal, Marshallplan ist ein Arbeitstitel. Wir müssen dort die richtigen Rezepte finden und loslegen.
Ich finde Ihren Vorschlag so originell und befürchte eben, dass der irgendwie versandet, weil Sie zwar sagen, wir müssen das machen, aber gut, dann haben Sie das besprochen und viele andere sagen, ja, hat er ja recht, aber es passiert nichts.
Ja,
also wie kann man das denn hinkriegen?
Ja, weil wir haben ja keine Steuerlobby, wir müssen ja nochmal zurückkommen.
Ja,
also, wir haben ja keine Stimme an dieser Stelle, die sich in schnittmäßig...
Ja, wie schafft man denn eine Lobby?
Ja, eine Lobby muss man eben schaffen, dass die Menschen sich einfach zusammentun. Ich meine, das, wenn ich mit Gastronomen rede zum Beispiel, sagen immer, wichtig, Ralf, Frenzel, du musst reden und was tun. Sag ich, ja Leute, da müsst ihr auch was tun. Ich sag mal ein Beispiel. Ich habe den Gastronomen gesagt, wisst ihr, wie einfach es geht, die Politik unter Druck zu setzen? Ja, wie denn? Sag mal, wie viele Gastronomiebetriebe gibt es? Schätzen wir mal, ob das jetzt 70.000, ich glaube, es sind 300.000, 400.000 Gastronomiebetriebe. Jetzt sperrt doch mal einmal eine Woche lang für jeden Politiker das Restaurant zu und das Hotel. Was glaubt ihr, was auf einmal, was ihr Stimmen bekommt? Und dann könnt ihr euch auch anders durchsetzen. Also müsst ihr auch mal gewillt sein, für eure Sache zu kämpfen. Da wir leider aber in diesem Bereich, auch im kulturellen Bereich, so viele Idealisten haben, kriegen wir die nicht zusammen. Das ist halt schade. Sie denken alle das Gleiche, aber es geht keiner und sagt so, wir müssen mal zusammen etwas tun.
Im letzten Oktober zur Buchmessenzeit schlugen Sie vor, Politik und Wirtschaft, Buchbranche und Börsenblatt in Ihr Verlagshaus der Genusswerke in Wiesbaden einzuladen und über das Thema Genuss und Kulturkonsum zu debattieren. Was ist denn daraus geworden?
Man hat das als Angriff gesehen an einer Stelle, weil ich jetzt schon vorher klar gesagt habe, die Buchmesse wird nicht stattfinden. Das wollte man nicht hören, weil man natürlich unglaublich darauf bedacht war, die Hoffnung zu haben, unrealistischerweise, muss ich sagen, die Buchmesse stattfinden zu lassen. Und in dem Sinn haben wir ganz klar gesagt, es wird keine Buchmesse stattfinden, es geht gar nicht, wenn jeder logischer Mensch das ist. Und daraus entstanden natürlich wieder auch parallel verschiedene Gespräche, ob das mit dem Börsenblatt war, Buchmarkt war. Ich habe noch einen ganz anderen Vorschlag gemacht, das war ganz, ganz real. Ich habe über das Thema Buchpreisbindung mal nachgedacht für eine kurze Zeit, ob man das aufheben durfte. Da gab es viele Buchhändler, das, nee, Herr Frenzel, lassen Sie die Finger weg, das ist unser Schutz gegen die Großen. Ich glaube, diese Innovation hätte den Ausverkauf, nicht Ausverkauf, sondern den Rausverkauf von Duden, Büchern ein bisschen, dass eine Belebung des Geschäfts ist, dass wir über andere Dinge nachdenken müssen und so weiter und so weiter. Aber da ist man zu konservativ und ist, glaube ich, an dieser Stelle etwas im Gestrigen. Und man sieht nicht, dass andere da den Move drauf und die Zuwächse haben, weil am Ende können sie nichts tun. Der große Gewinner in diesem Spiel ist Amazon.
Ja, und haben Sie die Rolle eines Enfant terrible? Werden Sie als solches gesehen?
Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, man hört mir deutlicher zu und findet auch diese ungewöhnlichen Konzepte immer sehr spannend. Das liegt ja daran, weil ich früher auch sehr gute Kontakte zur Politik habe. Aber ich muss auch immer sagen, schauen Sie, ich bin ein kleiner Unternehmer in Wiesbaden, der sehr fleißig ist und mit Ideen, aber auch mit Tat gewisse Dinge tut und gerne dabei, das auch alles auch durchzuziehen. Aber ich darf mich nicht verwechseln.
Sagen Sie doch mal, wie kommt es eigentlich, weil Sie gerade Wiesbaden erwähnt haben, dass Sie sich hier in Wiesbaden niedergelassen haben? Was verbindet Sie mit unserer Stadt?
Also es ist ja wirklich mittlerweile Heimat geworden. Also ich meine, Sie dürfen nicht vergessen, wie ich als junger Sommelier hier in Wiesbaden war. Ich bin hier unglaublich aufgenommen worden. Man kannte dieses Gefühl eines Gastronomie-Mitarbeiters in der Wertschätzung. Das habe ich ja erst in der Ente kennengelernt. Also die Leute haben mir einen angelacht, weil der Sommelier der Ente hat mich wahnsinnig hier wohlgefühlt. Bin dann ein paar Jahre nach Bonn weggegangen, weil ich da meine Weinfirma gegründet habe, kam hier zurück und fühle mich in dieser Stadt unglaublich wohl. Meine Frau ist hier verwurzelt mit ihren Freunden und Familien und es ist unsere Heimatstadt geworden und wir leben mitten in Deutschland in einer der schönsten Städte und ich glaube, manchmal bin ich auch ein bisschen kritisch, bin ich ganz ehrlich, weil ich mich für das ein oder andere ärgere, aber es ist viel schöner, viel besser, als wir glauben. Ich glaube, wir haben hier tolle Menschen leben, die machen tolle Sachen und immer, wenn ich das ein oder andere mitbekomme, was hier alles los ist und ich bedauere, dass man gar nicht alle kennenlernen kann, weil dann doch die Zeit fehlt.
Gretchenfrage: Wie beurteilen Sie Wiesbaden in kulinarischer Hinsicht?
Ja, das ist ein gutes Thema. Da muss ich jetzt auch.
Da müssen Sie lachen, ja?
Ja, ich muss lachen, weil ich sehr gute gastronomische Freunde habe, die hier einen exzellent großartigen Job machen. Also es gibt wirklich Gastronomen, auch gerade jetzt in der Pandemie, die tolle Takeaway-Konzepte entwickeln, auch die restaurantsmäßig sehr gut sind. Was ich natürlich bedauere, ist natürlich als Kind des Nassauer Hofs, der sehr schwer tut, dass wir hier nicht wieder ein großes Grand Hotel haben. Es würde mir wünschen, dass wir wieder mal bitte da was finden würden, was uns gut tun würde. Ein Hotel von Weltformat. Ich meine wirklich auch eine Initiative, auch was zu investieren in diesem Segment. Und das ein oder andere Segment an Gastronomie wünsche ich mir immer, weil je mehr Gastronomie, je mehr Leben in der Stadt. Und das würde ich mir sowieso wünschen.
Und warum haben Sie gelacht?
Ja, weil jeder weiß, dass ich natürlich sehr schnell auch kritisch werden könnte.
Aber da halten Sie sich jetzt bedeckt, oder?
Ja, weil das die Frage ist, weil ich muss ja vorsichtig sein, ich habe ja ein ganz anderes fundiertes Wissen zu dem Thema und kann ganz anders argumentieren. Aha. Also ich bin ja ein Freund der ganzen Gastronomie und sage, positiv kritisch sind ganz tolle Leute, die machen einen Mega-Job und wie gesagt, wir können wirklich glücklich sein über das Angebot. Warum? Wenn Sie das Angebot in anderen Städten sehen, da gibt es nämlich noch viel weniger.
Aha. Das ist ziemlich eindeutig, was Sie jetzt gesagt haben. Also auf jeden Fall ist Wiesbaden da verbesserungsfähig Und haben Sie einen Tipp, wie man...
Ja, man muss auch wieder der Gastronomie wieder unterstützen. Ist auch wieder, Entschuldigung, an die der Stadt, an die Politik, die werden ja, die kriegen ja auch viele Knüppel in die Beine geschmissen. Es gibt ja, schauen Sie mal, die Reglementierungen, die hier stattfinden, die Möglichkeit, Innovationen loszusetzen, ist doch ganz schwer. Also wenn ich da teilweise Verordnungen und Dinge mitbekomme, die da Gastronomen das Leben ein bisschen schwer gemacht haben, habe ich überhaupt kein Verständnis. Da müsste man ein bisschen positiver und zuversichtlicher an die Sache rangehen.
So, und das war's leider schon für heute. Herzlichen Dank fürs Kommen und die vielen appetitanregenden Informationen, die Sie uns gegeben haben. Ralf Frenzel.
Na, Dankeschön.
Unser Gespräch können Sie gern nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich jetzt Jutta Schostak mit diesem Song von Christina Aguilera, Candyman.
Candyman.